Heute bei Apropos Auschwitz.
Am schlimmsten waren im Lager die vier Plagen: Kälte, Hunger, Schmutz und das geistige Klima. Es war der Ausdruck eines Systems, das konsequent entwickelt und bis ins kleinste Detail geplant wurde, um die Häftlinge zu entmenschlichen. Sie sollten zu Vieh werden. Sie sollten ihre Würde, ihre Initiative, ihren Mut, ihren Edelmut, ihr Mitgefühl verlieren. Sie sollten entwürdigt und misshandelt werden. Sie sollten vergessen, dass sie Menschen sind. Das war das Ziel der ganzen Übung.
Vor genau 80 Jahren ist das deutsche Konzentration- und Vernichtungslager Auschwitz befreit worden. Auschwitz war die grösste Vernichtungsfabrik, die Menschen je gebaut haben, um andere Menschen zu töten. Über 1 Million sind in Auschwitz gestorben, davon 960'000 Jüdinnen und Juden. Bis heute ist Auschwitz ein Mahnmal für das, was wir einander antun können. Auch darum muss man die Geschichte von Auschwitz und seinen Opfern immer wieder erzählen. Heute macht das der Christoph Münger bei uns. Der Russlandchef der Medien war kürzlich in Auschwitz und hat die Geschichte vom Vernichtungslager im Magazin aufgeschrieben. Dazwischen werden wir immer wieder Originalzitate von Überlebenden hören. Sie stammen aus dem Buch vom polnischen Historiker Piotr Czywinski, Auschwitz, a Monograph on the Human. Eingelesen hat sie der schon Magnia. Aber jetzt zum Christoph Münger, der bei uns im Studio steht, zu einer neuen Folge von Apropos. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Christoph.
Hoi Philipp.
Christoph, mit diesem schweren Thema vorsichtig annähern. Zuerst einmal, wohin fährt man heute, wenn man nach Auschwitz geht?
Ausgangspunkt ist die polnische Stadt Krakau, wo sowieso ein Besuch wert ist. Es ist eine wunderschöne Stadt, gut renoviert und alles. Tipptopp, wirklich sehr schön. Ich war im vergangenen Sommer dort gewesen. Krakau hat auch im Zweiten Weltkrieg eine wichtige Rolle gespielt im Zusammenhang mit dem Holocaust, weil das jüdische Leben hat natürlich die Stadt prägt. Man muss wissen, dass zum Zeitpunkt, wo die deutschen Polen angegriffen haben, also am 1. September 1939, ein grosser Anteil der polnischen Bevölkerung jüdisch waren. Zu dem Zeitpunkt waren es also ungefähr 3,3 Millionen. Bei Kriegsende haben noch 380'000 polnische Jüdinnen und Juden gelebt. Der Rest ist ermordet worden, ist gestorben in den Ghettos, in den Konzentrationslager und Vernichtungslager. Auch in Krakau hat es so ein Ghetto gegeben. Der Film Schindlers List spielt dort, der hat sicher der eine oder die andere gesehen. Das jüdische Leben in Krakau ist aber weitgehend zerstört worden im Zweiten Weltkrieg durch den Holocaust. Jetzt sind wieder Juden da, also wenn man Krakau besucht, kann man in das Viertel gehen und die jüdische Gemeinschaft versucht auch, die Kultur wieder zu beleben. Man kann beispielsweise in gewissen lokalen Klezmermusik hören, entsprechend dann auch koscher Essen dazu. Ich habe das auch gemacht, das ist durchaus eindrücklich. Auschwitz, ehemalige Konzentrations- und Vernichtungslager, ist eine Autostunde von Krakau entfernt.
Wie sieht es heute dort aus?
Es ist ein riesen Anlage, es ist ein riesiges Gebiet. Es ist ja bei der polnischen Stadt Oswiecim. Wir haben zwei Teile. Das ist das ehemalige Stammlager Auschwitz. Und das ist bekannt durch das Tor «Arbeit macht frei», wo man dort sieht. Und dann hat man in 3 Kilometer Entfernung ist Auschwitz-Birkenau. Das ist das ehemalige Vernichtungslager. Das ist auch bekannt durch das Tor mit dem Wachturm, wo die Züge unten durchgefahren sind, in das Vernichtungslager rein. Das alte Stammlager, wie man sagt, Auschwitz I, war eine ehemalige Kaserne, eine polnische Kaserne, die dann von den deutschen Besatzern umgenutzt worden ist für das KZ. Und Auschwitz-Birkenau war das riesige Lager mit Hunderten von Baracken. Man redet von etwa 300 Baracken, die es dort gegeben hat, die für die Häftlinge dort waren. Und natürlich auch die ganzen Anlagen mit Krematorium und Gaskammern, die dann die Vernichtung stattgefunden haben.
Das heisst, wenn man heute geht, sieht es recht ähnlich aus wie damals.
Ja, vom Umfang her. Aber sind natürlich die meisten Holzbaracken sind kaputt, die gibt es nicht mehr. Man sieht nur noch Grundmauern, es werden einzelne restauriert. Eine sehr aufwendige Angelegenheit. Also in Birkenau, man kommt das Gefühl über für die Grösse, wirklich, wenn man dort geht. Es gibt einzelne Gebäude, die noch stehen, aber bei gewissen Bereichen sind es nur noch Grundmauern. Und wenn man ja wissen, haben die SS, bevor sie abgehauen sind, wo die Rote Armee gekommen ist, dann im 45, haben sie Krematorien noch gesprengt. Also die, von denen gibt es auch nur noch Steinhüfe.
Kommen wir zurück in die Geschichte. Zu welchem Zweck ist das Lager ursprünglich gebaut worden?
die deutschen Besatzer haben einen Ort gesucht, wo sie können die politische Elite von Polen ausrotten, oder? Es ist darum gegangen, dem Staat das Rückgrat zu brechen. Sie haben sogar inkorporiert, das sogenannte Dritte Reich ins Deutsche Reich. Also, dort sind am Anfang Anwälte, Lehrer, Widerstandskämpferinnen, Offiziere und so weiter und so fort sind dort verhaftet worden und belagert worden und umgebracht worden. Der erste Transport ist dann im Juni 1940 eingetroffen mit 728 Polen. Und das ist ja, wie gesagt, eine alte Kaserne von der polnischen Armee, wo die Deutschen konfisziert haben und dann umgenutzt haben in ein Konzentrationslager.
Am Anfang ist es um die Elite gegangen, du hast es gesagt, Christoph, aber das ist recht schnell ausgeweitet worden.
Ja, also die Geschichte von Auschwitz ist nicht linear, wenn ich gelernt habe, als ich dort bin, sondern es ist wirklich eigentlich eine Geschichte von Improvisationen. Es sind dann immer mehr Leute gekommen. Es ist dann insbesondere nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion im Sommer 1941 hat es wahnsinnig viele Kriegsgefangene gegeben. Über 3 Millionen Kriegsgefangene. Da sind ein Teil von denen ist auch nach Auschwitz gebracht worden. Und da ist das Lager dann sehr schnell überfüllt gsi und dann hat man müssen improvisieren und hat nach neuen Lösungen gesucht, oder? Und das hat dann auch dazu geführt, dass man den Auschwitz-Birkenau gebaut hat. Das künftige Vernichtungslager ist ursprünglich, denke ich, für als Kriegsgefangenenlager, aber nachher, wie wir wissen, sind ja dann dort, wie du am Anfang gesagt hast, knapp 1 Million Juden ermordet worden.
Es sind nicht nur Jüdinnen und Juden nach Auschwitz gebracht worden.
Richtig, also sie haben natürlich den absoluten grössten Anteil leider in dem Sinn gestellt, wie man kann sagen kann. Es hat aber auch natürlich sehr viele andere Opfer gegeben. Also die Rede ist von etwa 70'000 Polinnen und Polen, die ermordet sind, von 20'000 Roma und Sinti. Die sowjetischen Kriegsgefangenen habe ich erwähnt und dann natürlich auch Häftlinge aus allen anderen Ländern. Die Zahlen, die ich jetzt hier genannt habe, die stammen von der Gedenkstätte Auschwitz, Birkenau. Und sie sind wirklich gross und monströs und es ist immer ein schwierig, die Zahlen zu sehen und doch muss man versuchen, ein bisschen Vorstellung davon überzukommen. Aber es ist eigentlich schon so, dass hinter den Nullen, die die Zahlen haben, die Schicksale von den einzelnen Opfern natürlich verschwindet.
Als der Zug schließlich anhielt und wir in Auschwitz ankamen, wurde mir klar, dass ich bis dahin keine Ahnung hatte, was die Hölle wirklich ist. Die Hölle liegt jenseits des menschlichen Verständnisses. Helena Jockel, Auschwitz-Überlebende, Häftlingsnummer A16501.
In deinem Text im Magazin, was wirklich sehr eindrücklich ist, tust du die Vernichtung in Auschwitz in 5 Akte aufteilen, quasi. Der allererste Akt der Vernichtung ist Transport nach Auschwitz. Wie hast du das genau gemeint? Was ist daran die Vernichtung gewesen?
Wenn man eine Karte anschaut, was Deutschland besetzt hat, Anfang der 40er Jahre, also nach Beginn des Zweiten Weltkriegs, dann sieht man, dann führt das eigentlich vom Atlantik bis fast vor Moskau, oder? Zu der maximalen Ausdehnung. Die haben wir, glaube ich, 1943 gehabt. Und wenn man dann schaut, wo Auschwitz ist, ist es eigentlich ziemlich in der Mitte. Und es war verkehrstechnisch sehr gut gelegen gewesen, also für die Zwecke, die man da beabsichtigt hat. Es haben sehr viele Eisenbahnlinien dort hingeführt. Und dadurch sind die verschleppt, also hauptsächlich natürlich Juden, aus ganz Europa nach Auschwitz gebracht worden. Also aus Frankreich zum Beispiel, aus Drancy, das war ein Zwischenlager gewesen, aber auch aus Thessaloniki. Das war eine sehr jüdisch prägte Stadt gewesen in Griechenland. Und die Jüdinnen und Juden in diesen Zügen, also man redet da von Güterwagen, die vernagelt waren, natürlich. Auf dem Transport ist es natürlich auch schon zu Opfer gekommen, gerade wenn ältere Leute, die man sich vorstellt, in so einem Güterwagen rein sind, in einem Fähigwagen im Prinzip. Man hat kaum Wasser gehabt, außer da, wo sie mitgenommen haben, vielleicht etwas zu essen, ein Sandwich oder etwas. Aber das ist natürlich sehr, ja, absolut unmenschlich gewesen. Das sind wirklich also schlimmer gehalten gewesen als Tiere in diesen Zügen. Die Züge sind aus Griechenland beispielsweise 9 Tage unterwegs. Man hat ausgerechnet, dass im Schnitt sind die Transporte etwa 2 Tage unterwegs. Es haben natürlich auch sehr viele, ich habe es am Anfang gesagt, sehr viele Juden in Polen, sehr viele Transporte sind auch aus Polen selber nach Auschwitz gebracht worden.
Das Verrückte ist ja, wie maschinell das abgelaufen ist, recht schnell, oder? Die mit den Zügen sind die bis ins Lager reingefahren. Und auf der Rampe, wo die Züge angehalten haben, hat dann die Selektion stattgefunden, der zweite Akt von der Vernichtung.
Genau, das ist die sogenannte Selektion auf der Rampe. Man muss unterscheiden, die Selektion auf der Rampe, versus die Selektion im Lager. Es hat auch einfach schon in Klammern bemerkt, dass es in dem Lager immer wieder Selektionen gegeben. Das heisst, Leute, die das Gefühl hatten, die sind nicht mehr lebenswert, die haben es aussortiert und haben es ermordet. Die Selektion auf der Rampen war eine andere Geschichte. Da sind die Züge angekommen und dann haben die Leute so aussteigen. Also da sind die SS-Soldaten dort gestanden mit ihren kläffenden Schäferhunden und haben die Leute abgeholt. Und dann haben sie das so vertrennt, die Leute. Das war eine furchtbare Situation gewesen. Und zwar zuerst Männer und Frauen, oder? Und dann haben sie die sogenannte Selektion durchgeführt. Da haben dann SS-Ärzte durchgeführt. Das sind Ärzte gewesen, muss man wissen. Also der Mengele ist einfach eins von denen, aber da hat es eine ganze Reihe von denen. Und die haben das gemacht und die haben in einer Sekunde entschieden, ob jemand weiterleben oder nicht. Und weiterleben haben dürfen die, die sie als arbeitsfähig befunden haben, die als Sklave in der Rüstungsindustrie, die ganz in der Nähe war, einsetzen. Man muss wissen, die Rüstungsindustrie war in der Nähe von Auschwitz, weil das war von den britischen Flügern nicht erreichbar gewesen. Das ist zu weit weg. Darum haben sie ihre Rüstungsindustrie dort angesetzt. Das war ein riesiger Komplex, das Auschwitz, oder? Wo auch die mit den Fabriken, die angeschlossen sind. Also gut, zurück zur Selektion auf der Rampe. Die haben dann dort das aussortiert und dann arbeitsfähige Männer und Frauen dürfen weiterleben. Also bei den Burschen war es so, dass man mindestens 16 sein. Wer darunter war, ist direkt in die Gaskammer geschickt worden. Alte, gebrechliche sowieso, Frauen mit kleinen Kindern auch. Denen haben sie auch die Kinder nicht weggenommen. Oder? Sie haben keine Panik auslösen, sondern sie haben, dass das alles geordnet abläuft. Und so wie es die Häftlinge beschreiben, in ihren Zeugnissen ist das auch so gegangen. Also das Konzept von den deutschen Tätern ist voll und ganz aufgegangen.
Es hat Leute gegeben, die diese Selektion überlebt haben, die gesehen haben, wie die Züge eingefahren sind mit den neuen Gefangenen. Warum haben die alten Häftlinge die neuen nicht mehr gewarnt?
Also es hat Möglichkeiten gegeben. Sie haben jemanden gesagt, so einem jungen Bursch gesagt, wenn einer gesagt, ich bin 14, hat er gesagt, nein, du bist 16 oder immer gekehrt. Das war 1:1, hat es darum überlebt, der ungarische Literatur-Nobelpreisträger. Der Punkt ist, wenn man mal auf der Rampe war, ist es eigentlich zu spät gewesen. Also überall ist die SS gestanden, schwer bewaffnet. Auf der Wachtürme sind die Soldaten, kann man sie ja fast nicht nennen, also die Verbrecher gestanden, oder? Und auf der Rampe haben all die Häftlinge die Habseligkeiten zusammengerummt und sie haben etwa die haben sie einem können sagen, sag, du bist älter, als das aussiehst. Oder was auch passiert ist, dass sie einer jungen Frau, die vielleicht ein Kleinkind dabei hatte oder ein Baby, muss man sich mal vorstellen, die haben gesagt, gib das Kind an eine alte Frau. Die alte Frau hat keine Chance, das Baby hat auch keine Chance, aber du hast allenfalls eine Chance. Natürlich haben sie nicht können, das gross erläutern. Sie haben es einfach gesagt, etwa die hat es geklappt. Aber natürlich nur in sehr wenigen Fällen. Das ist mir hier erklärt worden, wirklich auf der Rampe vor Ort. Wenn man mal da war, ist es eigentlich, eigentlich schon fast vorbei gewesen.
Wir widmen uns zuerst denen, die bei der Selektion auf die Seite gekommen sind, die weiterleben durften, für eine kurze Zeit oder für eine längere. Wie haben die im Lager gelebt? Was haben sie genau geschafft?
Ja, also gelebt, zuerst sind sie mal in Häftlinge verwandelt worden. Ich meine, sie sind geschoren worden, also die Haare hat man ihnen weggenommen, natürlich alle Kleider, sie sind sogenannt desinfiziert worden, getuscht worden und dann haben sie ihre Häftlingskleider bekommen und dann ist ihnen die Nummer eintätowiert worden, das ist ja bekannt auf dem unteren Arm. Und die Häftlingsnummer ist eigentlich dann der neue Name gewesen und wer überhaupt erst so eine Nummer hatte, hat Chancen, in dem Sinne bekommen, allenfalls zu überleben, wobei die Lebenserwartung ist im Schnitt etwa 3 Monate gewesen in dem Auschwitz. Also auch wenn man in das Vernichtungslager reinkommt, die meisten ein paar Tage überlebt und eben so im Schnitt zeigt man etwa 3 Monate, sie hat auch derartig länger überlebt, haben natürlich. Und das ist davon abgehangen, was man für eine Arbeit hat müssen machen, was für ein Kommando, das man zuurteilt worden ist. Oder wenn man Glück hat, hat man können in einem Küchenkommando sein, dann war es warm gewesen, ist man unter Dach gewesen, hat man Herdöpfe gestellt. Oder dann ist man auf einem Steinbruch gewesen, ganz brutale Arbeit und immer auch allen Schlägen ausgesetzt. Also es ist ein täglicher Kampf gewesen ums Überleben und jeden Tag sind die Leute gestorben. Es hat da auch nicht eine Zimmerrottung sich können bilden. Also wenn man die Zeugnisse liest von diesen Leuten, also da schläft jeden Abend ein anderer neben einem auf der Pritsche.
Am schlimmsten waren im Lager die 4 Plagen. Kälte, Hunger, Schmutz und das geistige Klima. Es war der Ausdruck eines Systems, das konsequent entwickelt und bis ins kleinste Detail geplant wurde, um die Häftlinge zu entmenschlichen. Sie sollten zu Vieh werden. Gleichgültig gegenüber allem, was nicht Essen oder Schlafen ist. Sie sollten ihre Würde, ihre Initiative, ihren Mut, ihren Edelmut, ihr Mitgefühl verlieren. Sie sollten entwürdigt und misshandelt werden. Sie sollten vergessen, dass sie Menschen sind. Das war das Ziel der ganzen Übung. Sophia Kosak, Auschwitz-Überlebende, Häftlingsnummer 64491. Ich hatte aufgehört, ein Mensch zu sein. Wenn ich ein Mensch gewesen wäre, hätte ich das nicht eine Minute lang ertragen können. Wir haben weitergemacht, weil wir unsere Menschlichkeit verloren hatten. Shaul Chazan, Auschwitz-Überlebender, Häftlingsnummer 182527.
Das Lager ist von Leuten betrieben worden, es hat Wärter gegeben, Aufseher. Was weiss man über die? Wie haben die das für sich selber gerechtfertigt, was dort passiert?
Ja, das ist eine gute Frage, wo man nicht wahnsinnig viel weiss. Also in Auschwitz ist mir erklärt worden, dass man auch aufgefordert hat, eben ehemalige Angehörige der SS sollen ihre Zeugnisse abgeben, also unter Garantie von Anonymität und so weiter und so fort, sie keine einzige Reaktion bekommen. Das sind Aufrufe gewesen, deutsche Medien, wo sie das probiert haben zu machen. Was gibt es? Es gibt das Tagebuch vom Höss, also vom Rudolf Höss, vom Kommandant und von Auschwitz, wo das eigentlich als aufgebaut hat, in dem Sinn die ganze Vernichtungsmaschinerie. Und dort sieht man ein bisschen, wie die denken. Aber, und das finde ich auch wichtig und auch richtig, Täter stehen eigentlich nicht im Zentrum in der Gedenkstätte und im Museum Auschwitz-Birkenau, sondern es geht um die Opfer. Und auch in meiner Geschichte, die ich geschrieben habe im Magazin, geht es in erster Linie um die Opfer. Die Täter sind da. Natürlich interessiert einem das auch, aber das andere ist eigentlich wichtiger.
Trotzdem noch eine Frage zu den Tätern. Es hat letztes Jahr einen sehr eindrücklichen Film gegeben, «Zone of Interest» hat er geheissen, wo es eben um den Lagerkommandant gegangen ist, um Rudolf Höss. In einer Szene tut er seine Frau gestehen, dass er versetzt wird und die Frau, die Hedwig Höss, die versteht die Welt nicht mehr, die geht total durch. Sie hat später ihr ganzes Leben lang geleugnet, was in Auschwitz passiert ist. Wie geht so etwas?
Ja, ich bin kein Psychologe. Das kann ich nicht beantworten. Das, was ich sagen kann, also die Hedwig Höss hat ein sehr gutes Leben, kein Auschwitz. Oder? Die hat dort eine riesige Villa gehabt, die mussten noch repräsentativ sein für den Kommandant, die haben es noch renoviert und dann einen sehr grossen Garten. Den Garten konnte ich anschauen, der ist das Haus geschlossen für die Öffentlichkeit, aber ich habe den gesehen und das ist wirklich ein rechtes Anwesen. Dort hat sie Tomaten gezogen und einen Haufen Blumen gehabt und so einen Brunnen haben sie drin gehabt und dort haben die Kinder gespielt von dieser Familie. Und sie hat ganz einen Haufen Bedienstete gehabt, Häftlinge, so viel sie wollte. Die haben geputzt, genäht und gewaschen und was weiß ich. Und die haben Spielzeug bauen für die Kinder in diesen Werkstätten. Und sie war eine absolut in die Wolle gefärbte Nationalsozialistin. Sie hat wirklich an die Ideologie von ihrem Führer geglaubt, oder? Und sie hat da gewusst, also, oder sie ist der Auffassung, ja, das ist jetzt der neue Lebensraum, der ihnen jetzt zusteht, das Übermenschen. Und sie hat einfach alles gehabt und einen schönen Garten, hat da Blumen heimgeschickt, eine Affäre hat sie auch noch gehabt. Also, deren ist es dort gut gegangen und darum hat sie schlecht vertraut, wo dann ihrem Mann versetzt worden ist. Übrigens, weil er korrupt war, weil er sich an den ein Liebesgut von der SS bei den ermordeten Juden bedient hat. Ja.
Auch hier wieder die Frage, die vorher bei der Rampe schon das Thema war. Es hat ja viel mehr Lagerinsassen als Wächter. Hat es nie die Möglichkeit gegeben, dass es einen Aufstand gibt, dass man sich mehr wehrt? Das ist auch wieder immer ein Thema, das man im Nachhinein Nachtbefreiung diskutiert
hat. Es hat verschiedene Aufstände gegeben, auch von polnischen Widerstandsgruppen. Das haben wir versucht, da etwas zu machen. Sie sind ehemalige Offizierinnen und so weiter und haben probiert, das etwas aufzubauen, so eine Untergrundorganisation. Aber sehr, sehr schwierig, weil die Leute immer wieder umgebracht worden sind. Aber der berühmteste Aufstand ist im Oktober 1944 vom sogenannten Sonderkommando. Die Sonderkommando-Häftlinge, die sind bei den Gaskammern zuständig sein, um die Leute, die kommen, zu beruhigen, denen in die Gaskammer nie zu führen. Und haben sie das müssen machen, natürlich immer unter Überwachung von der SS. Und dann, nachdem die Leute dann umgebracht, also vergast worden sind und gestorben sind, haben sie müssen rausnehmen aus dieser Gaskammer. Sie haben eine Goldzähne rausgenommen, sie haben ein Tor abgeschnitten und sie haben sie dann nachher verbrennt. Und das Sonderkommando ist sehr spezielle Gruppe gewesen, weil die sind eigentlich Ja, das sind sogenannte Geheimnisträger gewesen. Und dessen hat die immer wieder einzelne umgebracht. Sie haben nicht alle miteinander umgebracht, weil das sind relativ anspruchsvolle Arbeiten gewesen, die sie machen mussten. Und die haben das Know-how erhalten. Aber die Sonderkommando-Häftlinge sind separiert gewesen. Die haben nicht mehr im normalen Lager gelebt. Also eben, weil sie Geheimnisträger sind. Und die haben sich dann zusammengerottet. Sie haben Sprengstoff können ins Lager schmuggeln und haben mit Konservendosen Handgranaten bastelt und haben wirklich heroisch einen Aufstand gewagt und sie haben ein paar einzelne Wachen können umbringen, sie haben können Schäden verursachen, aber das Krematorium und die Luftjäger haben es nicht können, das ist nicht geraten. Es sind dann ein paar hundert abgehauen, sie sind geflochten, aber die Flucht ist nicht sehr weit gegangen und sie sind dann von der SS ermordet worden.
Das schlimmste Thema haben wir bis jetzt ausklammert, was in Auschwitz passiert ist, das ist die Massenvernichtung. Ist das Lager von Anfang an auf die Vernichtung von so vielen Menschen ausgelegt gewesen?
Nein, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Am Anfang ist es, wie gesagt, um die polnische Intelligenz gegangen, dann um sowjetische Kriegsgefangene. Und dann hat sich das weiterentwickelt. Und zwar war dann die Wannsee-Konferenz im Januar 1942, wo die Vernichtung der europäischen Juden, also wir reden von 11 Millionen Leuten, beschlossen worden ist.
Die Endlösung, die sogenannte, oder?
Genau, im Nazi-Jargon Endlösung. Und die systematische industrielle Vernichtung hat dann richtig angefangen. Dann sind auch dann die grossen Gaskammern in Auschwitz-Birkenau gebaut worden mit angeschlossenen Krematorien. Das sind 4 Einrichtungen gewesen. Also sie haben pro Tag, sie haben das bis, was weiß ich, die Kommastellen fast berechnet. Dessen sind es gut 6'000 Leute, haben sie können ermorden pro Tag. Wobei auf dem Höhepunkt dann im Frühsommer 1944 sind in Auschwitz-Birkenau bis zu 27'000 Jüdinnen und Juden an einem Tag ermordet worden. Auschwitz ist eben nicht nur ein Konzentrationslager gewesen, wie ursprünglich, sondern auch ein Vernichtungslager. Oder? Man muss unterscheiden zwischen Konzentrationslager und Vernichtungslager in dem ganzen System. Und es hat 5 Vernichtungslager gegeben, die sind alle in Polen gewesen, also im deutsch besetzten Polen. Das ist neben Auschwitz-Birkenau das Chemno, Belzig, Sobibor, Treblinka und Majdanek gewesen. Die sind zum Teil auch noch vorhanden, aber nicht in dem Ausmaß wie halt Auschwitz-Birkenau. Darum ist Auschwitz-Birkenau, kann man das sehr gut nachvollziehen oder man kann versuchen nachvollziehen, muss ich besser sagen, was da passiert ist, weil das Lager halt weitgehend erhalten geblieben ist. Nationalsozialisten haben eben die 5 Vernichtungslager betrieben und dann eben die 1000 Konzentrationslager. Oder Dachau war das erste in München, wo so Kommunisten und Sozialdemokraten zuerst eingesperrt haben und nachher dann auch die Juden. Ist immer noch bekannt, kann man auch anschauen, ist auch ein Besuch wert, weil es sehr interessant ist, das zu sehen. Also, aber wichtig ist, bei der ganzen Vernichtungsmaschinerie der Nationalsozialisten, man muss zwischen den 5 Vernichtungslagern und den Konzentrationslagern unterscheiden. Jetzt muss man vielleicht an dieser Stelle auch noch anmerken, dass es natürlich auch in der Sowjetunion unter dem Stalin oder unter dem Mao in China zu diesen Massenmord gekommen ist. Also es sind Millionen von Menschen umgebracht worden. Eine industrielle Vernichtung, aber im engeren Sinn, wenn man es jetzt in Auschwitz gemacht hat, ist das eben nicht gewesen. Und die industrielle Vernichtung macht den Holocaust dann letztlich auch singulär.
Das ist die Entmenschlichung, oder? Das ist alles gar nicht gegangen.
Ja gut, es wird auch in irgendwelchen kommunistischen Gefängnissen wird man nicht menschlich. Aber der Unterschied war, das war wirklich ein Fliessbandmord. Es ist eigentlich die Industrialisierung, also der Henry Ford, oder? Mit diesen Fliessbändern. Das Fliessbandmorden, das ist eigentlich singuläre und in dem Sinn neue.
An manchen Tagen verdeckte der Rauch der Krematorien die Sonne. Wir sahen zu, wie ein Transport nach dem anderen ankam und die Menschen in Marsch gesetzt oder mit Lastwagen zu den Gaskammern gebracht wurden. Der Geruch von Kohlenstaub, vermischt mit dem unverwechselbaren Geruch von verbranntem Menschenfleisch, durchzog die ganze Gegend. Nate Leipziger, Auschwitz-Überlebender, Häftlingsnummer 133628. Es ist schwierig, etwas so Schreckliches zu beschreiben wie den Tod von Tausenden von Menschen in einer Gaskammer. 10 Minuten lang ertönten aus einer Entfernung von 400 bis 500 Metern zu unserer Baracke die unmenschlichsten, unvorstellbar verzweifelten Schreie tausender furchtbar leidender Menschen. Darauf folgte eine unheilvolle Stille, die so grausam war wie der Schrei des Todes. Josef Meichschack, Auschwitz-Überlebender, Häftlingsnummer 33204.
Wir reden heute über Auschwitz, weil am 27. Januar 1945 ist Auschwitz befreit worden. Was hat die Befreier angetroffen dort?
Ja, die Rote Armee ist dort eingetroffen. Es waren ein paar Aufklärer auf Ross, die durch den Schnee gekommen sind. Die SS ist schon weg, die sind abgehauen. Es war Winter. Und die Rote Armee hat vorher viel Durchbrüche gehabt im Osten von Polen. Und die sowjetischen Einheiten haben sich dann Krakau genähert, das, wie gesagt, etwa 70 Kilometer von dem Oswiecim von Auschwitz entfernt war. Und dann sind die Aufklärer gekommen und haben das gesehen. Und sie haben nicht recht gewusst, auf was sie da gestossen sind, weil ihnen die Skelette entgegengelaufen sind. Weil sie sind die SS, die Deutschen haben nur die Häftlinge zurückgelassen, die eigentlich nicht mehr transportfähig sind, die nicht mehr können laufen. Die anderen haben es vom 17. bis zum 21. Januar, also kurz vorher, auf die sogenannten Todesmärsche geschickt. Also man sagt, 56'000 Häftlinge, Frauen, Männer und auch Kinder sind aus dem Auschwitz-Komplex abtransportiert worden, zuerst zu Fuß. Kilometerweise mit natürlich ganz schlechtem Schuhwerk und wer nicht mehr hätte weiter mögen, der ist einfach verschossen worden und irgendwann haben sie es dann auf Eisenbahnen umgeladen und dann sind die in Konzentrationslager in Deutschland verfrachtet worden. Die Rote Armee, die haben natürlich die Aufklärer, die gekommen sind, haben natürlich ihre Vorgesetzten informiert und dann sind die dann gekommen und dann haben sie auch erste Aufnahmen gegeben, sie haben das gefilmt, sie haben es fotografiert und haben versucht, diesen Leuten zu helfen. Teilweise haben sie nicht zu essen gegeben, aber die Mägen sind so kaputt gewesen, oder die Körper, teilweise sind die Leute dann gestorben, weil sie vor Freude etwas zu essen bekommen. Und die ganze Situation, ich meine, es ist absurd, oder? Aber es muss ein riesen Moment gewesen sein, der Primo Levi, ein italienischer Jude, ein Chemiker, der auch verschleppt worden ist nach Auschwitz, hat das in seinem Buch, das sehr eindrücklich ist, «Ist das ein Mensch?», hat er das sehr gut beschrieben, wo da die Rotarmisten eingetroffen sind und was dann passiert ist in dem Lager.
Wie ist denn mit Auschwitz weitergegangen?
Ja, also die Überlebenden haben dann aus dem eine Gedenkstätte machen und das ist dann auch gelungen und im Juli 1947 ist dann auf Beschluss vom polnischen Parlament ist dann da die Gedenkstätte und das Museum entstanden. Es ist, wie gesagt, eine sehr grosse Anlage, es ist über 190 Hektar gross insgesamt und ein grosser Teil gehört zu den Konzentrationslager Auschwitz I, also Stammlager, und Auschwitz II Birkenau. Seit 1979 ist die Anlage auch Weltkulturerbe von der UNESCO und hat jährlich fast 2 Millionen Besucher. Es ist bei der Pandemie ein bisschen zurückgegangen, aber es kommt jetzt langsam wieder. Und jetzt, wie gesagt, am 27. Januar, am heutigen Tag, wo der Podcast ausgestrahlt wird, findet eine grosse Gedenkfeier statt und zum ziemlich sicher das letzte Mal mit Überlebenden. Und die werden reden. Wer nicht darf reden, sind Politiker kommen. Also der Piotr Czywinski, der Direktor vom Museum Auschwitz-Birkenau, will, dass wirklich die Überlebenden im Zentrum stehen und er will keinen politischen Anlass daraus machen.
Das ist auch der Mann, der das Buch geschrieben hat, wo wir die Zitate daraus hören. Ist eigentlich der Öffentlichkeit von Anfang an klar gewesen, nach dem Krieg, was für ungeheure Sachen in Auschwitz passiert sind?
Die Öffentlichkeit glaube ich nicht, wenn man so sagen kann. Das ist noch eine Menge Jahre gegangen, bis das breiter bekannt worden ist. Gerade im Westen, man hätte es auch nicht wollen wahrhaben, oder? Das ist dann auch verdrängt worden. Klar hat es die Prozesse gegeben in Nürnberg, dort ist auch der Höss hat eine Aussage gegeben. Man hat es schon gewusst. Also, es ist auch darüber geschrieben worden, es ist jetzt nicht irgendwie einfach ein Geheimnis gewesen, aber das ist so verrückt. Man hätte es dann glaube ich auch nicht wirklich wollen wahrhaben. An einer breiten Öffentlichkeit ist es dann eigentlich erst in den 70er Jahren bekannt gemacht worden, durch die US-amerikanische Fernsehserie «Holocaust», ich glaube ein Vierteiler, wo die Judenvernichtung thematisiert. Und das hat ja dann insbesondere in Deutschland natürlich zu einem riesen Ruck geführt. Also es hat eine riesen Debatte gegeben und die Leute haben recht verstört zum Teil auf das reagiert, was dort dargestellt worden ist, basierend auf dem, was man natürlich gewusst hat. Aber es war nicht so, dass man es nicht gewusst hat, oder? Aber Auschwitz ist im speziellen Fall und natürlich alle Vernichtungslager sind ja in Polen gelegen und Polen ist hinter einem eisernen Vorhang gewesen, also der Zugang ist auch schwieriger gewesen und die grosse, breite Wirkung ist das erst nachher dann geworden.
Was ist mit den Daten passiert, eben mit dem Lagerkommandant zum Beispiel?
Ja, der Höss, ja, der ist untertaucht nach dem Krieg, der hat schon gewusst, wieso, oder? Hat einen neuen Namen angenommen, Franz Lang hat er sich genannt, und der ist dann sogar interniert worden von den Briten im britischen Sektor da im besetzten Deutschland. Dann haben sie ihn aber wieder freigelassen, weil er hat gesagt, er sei Bauer, und dann hat er irgendwo bei einem Bauer können helfen, hat er in einer Jury nicht gelebt. Aber sie sind ihm auf der Spur gewesen, und zwar die britische Nazi-Jägerkompanie, wo teilweise auch Juden dabei waren, die da natürlich besonders sich engagiert haben. Und dann war es so, die Frau haben sie dann verdwitscht, Hedwig Höss, und dann haben sie gesagt, die haben die eingesperrt, und dann haben sie gesagt, ja, sie wollen den Mann sagen, und dann hat sie es nicht wieder verraten, dann haben sie gesagt, er sei gestorben, was weiß ich. Und irgendwann ist ein Zug an dem Gefängnis vorbeigefahren und hat einem von diesen Verhörern gesagt, ja, das ist jetzt ein Zug, der führt in die russische Besatzungszone, und wenn sie uns jetzt nicht sagen, wo der Mann ist, dann schicken wir ihre Kinder auf den Zug und dann gehen die nach Sibirien. Und das war ein Bluff gewesen, aber hat funktioniert. Dann hat sie ihnen das Versteck bekannt gegeben, und der Höss, was sie dann gestellt haben in dieser Scheuer auf dem Bauernhof, hat zuerst gesagt, nein, das sage ich nicht. Und dann hat er aber einen Ehering angehabt, und in dem Ehering ist hinten dran eingraviert gewesen, Hedwig und Rudolf, und dann ist der Fall langsam klar gewesen. Aber die Engländer haben dann den Höss den Polen übergeben, weil er natürlich dort wirklich das Schlimmste angerichtet hat, und der hat dann einen Prozess gegeben in Polen, und sie haben jetzt einen Topf verurteilt, und er ist dann am 16. April hingerichtet worden, und zwar in Auschwitz, einem Galgen mit Blick aufs Lager, und der Galgen steht heute noch dort.
Wie wichtig ist Auschwitz heute?
Ja, zuerst geht es mal darum, glaube ich, und das machen wir in dem Sinne ja auch ein bisschen mit der Podcast-Sendung oder auch mit dem Text im Magazin, es geht darum, so das Andenken von den Opfern zu pflegen. Oder? Darum auch die Zitate, das finde ich sehr eindrücklich. Es geht darum, dass Auschwitz und der Holocaust in Erinnerung bleiben, weil jetzt wirklich die letzten Überlebenden sterben. Im Museum werden tausende Koffer oder Brüllen oder Kleider restauriert. Man will, dass die Zeugnisse erhalten bleiben. Das ist sehr, sehr aufwendig. Es gehören auch 900 leere Dosen mit Zyklon B dazu. Das ist das Gas, das die SS benutzt hat, um die Juden zu vergasen. Dann liegen da Haare von 40'000 Frauen, muss ich vorstellen, in einer riesigen Vitrine in dem Museum in Auschwitz. Man sieht das, man kann das anschauen. Das Haar zerfällt, das wird nicht konserviert, im Gegensatz jetzt zu der Brille oder zu den Köpfen. Das Haar zerfällt, die Farbe ist weg. Und zwar, weil es sich um sterbliche Überreste handelt von diesen Menschen. Das war eine religiöse Entscheidung gewesen. In dem Sinn. Und also Haar von 40'000 Frauen, habe ich gesagt. 20 Frauen, haben mir gesagt, haben ein Kilo Haar ergeben. Und so ein Kilo Haar hat die SS für eine halbe Reichsmark nach Deutschland verkauft. Außerdem, wie der Piotr Czywinski, der Direktor von der Gedenkstätte, im Interview mit dem Tagi uns gesagt hat, geht es auch darum, die Authentizität von Auschwitz bewahren. Oder? Wir haben ein sehr gutes Holocaust-Museum beispielsweise in Washington D.C. Aber Auschwitz, die Authentizität von dem historischen Ort, hat natürlich nochmal eine ganz andere Kraft. Das ist auch eine Kraft, die ich spürte, wenn ich dort war. Das beeindruckt einem dann schon. Und dazu gehört eben auch, dass man alles, was übrig geblieben ist, wo, man muss vorstellen, das ist wahr, wo eigentlich so aus der SS nach Deutschland verkauft hat, oder? Das war ein Geschäftsmodell gewesen. Aber wo natürlich den Sowjets näher gekommen sind, haben sie natürlich nicht mehr alles mitnehmen können. Was zurückgeblieben ist, ist jetzt noch dort und wird konserviert. Da gehört übrigens auch ein Haufen Schriftquellen dazu, also Brief und so weiter und so fort.
Du hast jetzt sehr lang und sehr intensiv mit Auschwitz befasst. Du hast das Interview gemacht mit dem Direktor, der grosse Text geschrieben im Magazin. Nach all dem Nachdenken über Auschwitz, über all das Schreckliche, was dort passiert ist, was sagt das über uns Menschen?
Ja, also das denke ich schon lange, aber es hat sich jetzt mir natürlich noch mehr eingeprägt durch den Besuch vor allem und dann auch, wenn ich mich natürlich dann auch noch mal wirklich intensiv jetzt mit dem Thema auseinandergesetzt habe, wobei ich mich natürlich, das würde ich vielleicht noch anmerken, in keiner Art und Weise würde als Holocaust- oder Auschwitz-Spezialist bezeichnen, da gibt es andere Leute. Aber ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt und habe auch früher schon das eine oder andere gelesen. Wie auch immer, wenn ich würde sagen, die Schutzschicht von der Zivilisation, die ist wirklich sehr, sehr dünn. Oder? Man wissen, das sind sehr gebildete Leute gewesen, kulturell gebildete Leute, humanistisch gebildete Leute, die das gemacht haben. Der Himmler, der Goebbels oder auch der Höss, der Lagerkommandant, die sind im Gymnasium gewesen, die haben Latein gelernt. Oder? Der Goebbels hat sogar Gedicht geschrieben. Oder? Also Kultur schützt nicht vor dem Schlimmsten. Das muss man sagen. Und Mitmenschlichkeit, die Zwischenmenschlichkeit kann trotzdem, weiß auch nicht, kaputt gemacht werden. Oder? Also das ist unglaublich. Und das ist das eine. Und das andere ist, wenn man das auch dort sieht, mit dem Ablauf, du hast am Anfang gesagt, die 5 Akte, der erste Akt ist die Anreise, der zweite Akt die Selektion auf der Rampe, der dritte Akt ist der Gang zu der Gaskammer, wo die Leute nicht wissen, dass sie dort ermordet werden, sondern sie haben das Gefühl, sie werden dort duschen. Und dann Akt 4 und 5 ist die Ermordung, also die Vergasung plus das Verbrennen der Körper. Also die industrielle Vernichtung ist möglich, das zeigt das. Und wenn man dort ist, wird einem das nochmal wirklich sehr klar vor Augen geführt. Nationalsozialisten haben die Maschine gebaut und sie hat funktioniert. Und das heisst, wenn sie hier gebaut worden ist, kann sie auch heute wieder gebaut werden.
Das ist jetzt wahnsinnig dunkel. Gibt es irgendetwas, wo, keine Ahnung, etwas in Zuversicht nicht ausgelöst hat bei all dem Beschäftigen mit dem Grauen?
Ja, vielleicht ab und zu, wenn man Zeugnis gesehen hat, und das hat es auch gegeben, von grosser Mitmenschlichkeit, wo Leute einander geholfen haben, in ganz schwierigen Situationen in dem Lager, wo man vielleicht jemandem noch Mut zugesprochen hat, der im Sterben gelegen ist. Es gibt so Zeugnisse, die ich gelesen habe im Buch von Piotr Czywinski. Leute, die auf der anderen Seite den Mut zusammengerissen haben, wie die vom Sonderkommando, das ist wirklich heldenhaft, oder? Dass die sich dann gewehrt haben. Wir wissen auch so viel über das Sonderkommando, weil einer von denen, der bei dem Aufstand dabei war, heimlich ein Tagebuch geschrieben hat. Das Tagebuch haben sie irgendwie eingebunden oder bei Lederin und haben es dann vergraben. Und das ist dann Jahrzehnte später gefunden worden. Und darum weiss man relativ gut Bescheid über das, was sich dort ereignet hat. Der Mut und die Kraft, das dann doch zu machen, ich glaube, das ist dann doch der Funke Hoffnung vielleicht bei dem dunklen Thema.
Danke, Christoph.
Danke dir für die Einladung, Philipp.
Der Text von Christoph Münger aus dem Magazin, aus Interview, das er gemacht hat, das schon früher erschienen ist. Die beiden Sachen verlinken wir euch sehr gerne. Die Folge von «Apropos» hat Laura Bachmann produziert. Ich heiße Philipp Loser und habe gesprochen mit Christoph Münger. Danke, dass ihr zugelassen habt. Bis morgen. Ciao zusammen.